Gibt es eigentlich Statistiken darüber, ob pro Tag mehr schlechte oder mehr gute Nachrichten veröffentlicht werden? Ja, also wahrscheinlich gibt es die irgendwo, aber gefühlt, glaube ich, hat man den Eindruck, dass mehr schlechte Meldungen ja verkündet werden oder zumindest Meldungen, bei denen man denkt so, och nee, echt jetzt? Wir machen das heute anders. D-Radio Wissen hat sich überlegt, beziehungsweise wir haben uns einfach dafür entschieden, kurz vor Weihnachten nur positive Nachrichten zu vermelden, ja? Also keine Trümmer, keine Tragödien, sondern nur gute Vibes. In dieser Viertelstunde aus der Politik, Marc Dugge fängt an.
Die gute Nachricht ist für mich, die Demokratie in Afrika festigt sich. Beispiel Senegal. Da wollte Anfang des Jahres der greise Präsident Ouad unbedingt an der Macht bleiben. Doch die Wähler entschieden sich anders. Und Ouad ging. Einfach so. Das mag für uns in Deutschland selbstverständlich sein. In Afrika ist es das leider nicht. Da wurde und wird bei Wahlen getrickst, geschummelt, eingeschüchtert und bestochen. Aber in vielen Ländern geht das nicht mehr so einfach. Nicht nur, weil Wahlbeobachter aus aller Welt die Wahlen kontrollieren, sondern auch, weil vielerorts eine kräftige Zivilgesellschaft entstanden ist, die ihren Mächtigen auf die Finger schaut. Auch Ghana hat gerade wieder eine Präsidentschaftswahl friedlich hinter sich gebracht. Auch wenn manche Anhänger des Wahlverlierers Betrug vermuten, die meisten haben sich mit der Niederlage abgefunden. Einige haben sogar zusammen mit den Siegern gefeiert, denn sie sind stolz darauf, dass sich die Demokratie in Ghana festigt. Sicher, es gibt in Afrika immer noch viel zu viele Diktaturen und viel zu viele Staatsstreiche, wie etwa 2012 auch wieder in Mali. Aber dieses Jahr hat auch gezeigt, nicht nur in Nordafrika ist die Demokratie auf dem Vormarsch, sondern auch im Afrika südlich der Sahara. Und das ist doch nun wirklich eine gute Nachricht. Marc Dugge, Rabatt.
Eddie's Bar, Studio, Transit Lounge. Das sind Kneipennamen aus der schwul-lesbischen Szene in Shanghai. Wer die Bars und Diskotheken finden will, kann in einschlägigen Reiseführern nachschauen, auf Webseiten oder Online-Foren. Alles legal und ohne Heimlichtuerei. Ähnlich sieht es in Peking und sogar kleineren Städten aus. In Shanghai findet zudem jedes Jahr ein schwul-lesbisches Fest statt mit Filmen, Partys und Sportveranstaltungen. Schwule und Lesben sind in China immer sichtbarer. Die Toleranz in der Gesellschaft nimmt zu. Natürlich ist die Lage noch nicht mit der in den westlichen Ländern vergleichbar. Die allerwenigsten Lesben und Schwulen wagen das Coming Out. Die meisten beugen sich den Erwartungen der Eltern und heiraten, was nicht nur sie, sondern auch ihre Ehepartner in große Konflikte stürzt. Und immer wieder verhindert die Polizei des autoritären Einparteienstaats schwul-lesbische Aktivitäten. Doch China hat sich entwickelt. Ende der 90er Jahre wurde Homosexualität entkriminalisiert und im Jahr 2001 von der Liste der Geisteskrankheiten gestrichen. Regelmäßig finden mittlerweile in aller Öffentlichkeit Hochzeitsfeiern in Anführungszeichen statt, bei denen sich zwei Männer oder Frauen in einer Zeremonie ein rechtlich nicht bindendes Ja-Wort geben. Immer wieder berichten die Medien darüber, in der Regel ohne homophoben Unterton. Etwas wackeligen Umfragen zufolge lehnt weniger als die Hälfte der Chinesen Homosexualität grundsätzlich ab. In der chinesischen Welt, argumentieren Kulturwissenschaftler, ist Homosexualität nicht wie im Westen mit religiös geprägten Begriffen wie Unzucht und Sünde verknüpft. Wie offen eine chinesische Gesellschaft in Fragen der Homosexualität sein kann, zeigt das demokratische Taiwan. Die Insel debattiert derzeit über die Einführung der Homo-Ehe. Es wäre die erste in ganz Asien. Markus Rimmele, Shanghai.
Nein, wer nach Polen zum Beispiel aus Deutschland mit seinem Auto reist, muss kein Zugticket für die Rückfahrt kaufen. Mittlerweile, sagt Polizeisprecher Mariusz Sokołowski, gehöre das lästige Klischee Gott sei Dank der Vergangenheit an. In Warschau wurden früher 50, 70, sogar 100 Fahrzeuge täglich gestohlen. Heute sind es 5 bis 7. Manchmal gibt es Tage, an denen sogar kein einziges Auto gestohlen wird. Das Erfolgsrezept, meint der Polizeisprecher, sei denkbar einfach gewesen. Vor allem, als die übergeordneten Behörden endlich begriffen hätten, dass die Fahnder nicht einzelne Diebe verfolgen müssten, sondern vor allem ihre Hintermänner. Und diese in erster Linie nicht wegen Eigentumsdelikten wegsperren, sondern wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der einzige Nachteil? Viele der auch heute noch festgenommenen polnischen Autoknacker, bestätigt Polizeisprecher Sokołowski, würden zugeben, dass sie ihrem Handwerk mittlerweile lieber im Ausland nachgingen. Erstens, weil Fahrzeugdiebstahl im Westen wesentlich leichter wäre und zweitens, weil man dort nicht selten mit den vermeintlichen Opfern schlicht zusammenarbeiten könnte. Konkret heißt das, da bietet der Besitzer sein Auto einer kriminellen Gruppe an. Anschließend kassiert er sowohl die Versicherungssumme als auch einen nicht unerheblichen Betrag für den leichter gemachten Diebstahl seines Fahrzeugs. Völkerverständigung der ganz besonderen Art. Eine Methode, die sich offenbar lohnt und die obendrein die Statistik bereinigt. Zumindest in Polen. Henryk Jarczyk, Warschau.